Ich grüße euch auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn ich weiß, wir sind in Göppingen, wissen wir, dass wir dann ein Jahr älter geworden sind. Geht es euch auch so? Aber solange der Herr Kraft und Gnade schenkt, kommen wir auch immer wieder gerne. Und darf ich fragen, ob jemand in diesem Jahr heimgegangen ist, den ich noch kannte? Ja, sind alle noch da? Das freut mich. Wir hatten in unserer Gemeinde einen Todesfall, eine Schwester, die war noch keine 60, ist gestorben, krebskrank. Eine andere wurde geheilt, aber es ist unterschiedlich, so wie es in der Hand des Herrn steht. Ja, ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus und möchte euch zunächst einmal etwas erzählen, bevor ich zu dem Thema so langsam hinkomme. Und zwar im Ruhrgebiet. Da hat mal vor einigen Jahren jemand ein Haus gekauft, schönes altes Häuschen, und hat es dann auch renoviert. Und vielleicht habt ihr es auch schon mal gemacht, so ein Haus gekauft und dann renoviert. Und dieser Mensch, der hat dann am Dach angefangen, im Dach wunderbare neue schwere Dachbalken aufgebaut, neue Ziegel, und hat dann auch Möbel hochgeschleppt, so richtig alte schwere Schränke. Dann hat er das zweite Geschoss auch ausgebaut, auch da alles wunderbar renoviert und richtig schöne, schwere Möbel, Betonung liegt auf schwer, hochgetragen. Und auch im ersten Stock hat er schöne, schwere Möbel reingestellt. Ja, und dann wollten sie den Keller machen, aber dazu kamen sie nicht mehr. Ruhrgebiet, schwere Möbel, vielleicht klingelt schon bei jemand. Denn das Haus, das stand hier dann erst kapiert auf einer Kohlengrube, ehemaligen Kohlengrube, und das ganze Haus ist zusammengekracht. Was hat dieser Mensch falsch gemacht? Er hat oben begonnen zu renovieren, statt unten erstmal das Fundament zu prüfen, zu schauen, ob man da vielleicht das Fundament neu machen muss oder überhaupt das Haus wieder verkaufen und woanders lieber hinziehen. Und der Herr Jesus hat uns ja mal etwas ganz Ähnliches erzählt. In Matthäus Evangelium Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Da geht es auch um ein Haus, das man baut, und die Frage ist, wohin man baut. Wir können gerne aufschlagen Matthäus 7 ab Vers 24. Da spricht der Herr Jesus Folgendes: Wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht um, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der ist einem törichten, also dummen Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Man kann auch sagen, auf eine Kohlengrube, ja, in Deutschland. Aber hier auf Sand, am Meer, wunderschön, am Meer will ich leben, denken manche. Aber da hat es kein Fundament, wenn es eine Sandküste ist. Es gibt auch Felsküsten. Aber der hat auf Sand gebaut, und jetzt, als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es und sein Fall war groß. Ja, der Zielpunkt dessen, was der Herr Jesus hier sagt, ist, wer diese meine Rede oder meine Worte hört und tut sie, danach handelt, danach lebt. Das Thema Glaube und Werke ist ein schwieriges Thema. Ich habe jetzt mal das leicht verständlich eingeleitet. Und da gibt es natürlich auch im Jakobusbrief mehrere Kapitel, die darüber handeln. Dazu möchte ich auch gleich einige Verse lesen aus Jakobusbrief Kapitel 1. Vers 22 bis 27. Hier steht ganz klar der Aufruf in Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Das heißt, wenn wir jetzt heute hier im Gottesdienst sind, wir hören vielleicht eine Botschaft, aber wir leben nicht danach, dann betrügen wir uns selbst, wenn wir hier rein und da raus, eine Ohr rein, andere Ohr raus, die Dinge einfach nur hören. Deshalb bin ich übrigens auch kein Freund von von zu vielen Gottesdiensten, weil man kann dann gar nicht mehr alles umsetzen. Man muss, wenn man etwas hört, wenn es das Herz trifft, das auch umsetzen. Manche Gemeinden haben 2, 3 Gottesdienste am Sonntag, wunderschön, und dann 9 Predigten, aber die Leute haben gar keine Zeit mehr, das auszuleben. Klingt vielleicht jetzt komisch, wenn ich das sage, ja, aber vielleicht lieber eine Predigt oder 2, die das Herz treffen und wonach man dann auch lebt die ganze Woche. Versteht ihr? Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Und weiter lesen wir in Jakobus 1, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes Gottes ist und nicht ein Täter, also jemand, der danach handelt, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Nachdem er sich beschaut oder angeschaut hat, geht er davon und vergisst von der Stunde an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter ist, der wird selig sein oder auch gerettet sein in seiner Tat. Glaube und Werke, da haben wir schon eine gewisse Problematik, werden wir gleich darauf eingehen. Wenn jemand meint, er diene Gott und seine Zunge nicht im Zaum hält, der betrügt sein Herz und sein Gottesdienst ist nichtig. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel, die Zungensünden. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal, also Bedrängnis oder Angst und Trauer besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Auf diese Verse möchte ich jetzt eingehen. Es geht also um das Thema, seid Täter des Wortes, die also danach leben und nicht nur bloße Zuhörer. Ja, also das vom Ruhrgebiet haben wir schon gehört. Und die Frage ist eben, worauf bauen wir unser Haus? Was ist das Fundament unseres Lebens? Was ist der Fels und nicht der Sand oder diese Kohlengrube, die dann einbricht? Nun, natürlich, das Fundament ist unser Herr Jesus Christus. Niemand anderes, kein Religionsstifter, kein Mohammed, kein Buddha, kein Zarathustra. Die sind alle in Gräbern verwest, Mohammed und Buddha und auch andere Religionsstifter, aber der Herr Jesus, er ist als einziger von den Toten auferstanden. Keine Religion kann behaupten, dass ihr Gründer von den Toten auferstanden sei und das auch wirklich nachweisen durch so viele Zeugen, wie sie allein im Neuen Testament gelandet sind. Über 500 Brüder und dazu bestimmt nochmal 500 Schwestern und Kinder, also über 1000 Menschen haben den auferstandenen Herrn gesehen. Und auch heute wissen wir, jeder, der an ihn glaubt, wir erfahren so viel mit Jesus, dass er lebt in unseren Herzen. Und auch zur Rechten des Vaters sitzt, wo wir ihn einmal schauen dürfen in der Ewigkeit. Also wir bauen unser Haus natürlich grundlegend auf den Herrn Jesus. Er ist unser Fundament, 1. Korinther 3, und auch sein Wort, das Wort, das er uns sagt, und der Glaube an ihn als den lebendigen Sohn Gottes. Aber im Jakobusbrief hören wir, dass der Glaube aktiv werden muss, dass er nur dann lebendig ist und nicht tot ist, das steht im nächsten Kapitel Jakobus 2 und auch 3 noch, wenn er Werke bringt. Nun wird ja oft so ein Gegensatz konstruiert zwischen Römerbrief und Jakobusbrief, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Im Römerbrief steht, man wird gerettet aus Glauben. Luther hat noch das Wort allein hinzugefügt, vom Sinn her geht es, ja. Nicht die Werke machen uns selig, sondern der Glaube. Aber im Jakobusbrief steht an anderen Stellen immer wieder, Glaube ohne Werke ist tot. Wie kann man das zusammenkriegen? Nun, natürlich, Glauben gibt es mehrfach. Es gibt einen bloßen Kopfglauben. Und da heißt sogar auch im Jakobusbrief, die Dämonen glauben auch und zittern. Die Dämonen, die wissen ja, dass Gott existiert. Die blicken hinein in die unsichtbare Welt. Aber sie haben keinen rettenden Glauben. Die haben nur einen Kopfglauben, aber keinen Herzensglauben. Sie lieben Gott nicht. Sie lieben nur sich selber, wollen sich selber groß machen. Während der rettende Glaube ein Beziehungs- oder Herzensglaube ist, wo wir Jesus lieben, der am Kreuz auf Golgatha sein Blut für uns vergossen hat. Als sein Glaube, der nur im Kopf ist, den haben auch die Dämonen, der kann nicht retten. Das ist eine sehr drastische Aussage im Jakobusbrief. Die Dämonen glauben auch. Die Teufel glauben auch und zittern, aber die sind nicht gerettet. Das sind abgefallene Engel, die selber sein wollen wie Gott und deshalb keine Liebe zu ihm haben, sondern sich nur selber lieben. Luzifer und wie die alle auch genannt werden. Also das ist nicht ein rettender Glaube. Der rettende Glaube ist der Glaube, der Jesus wirklich liebt, ihm dankt, dass er sich hingegeben hat für uns bis zum Tod am Kreuz und siegreich auferstanden ist. Und durch diese Liebe zum Herrn tun wir auch die guten Werke. Deshalb ist es kein Gegensatz zwischen Römerbrief und Jakobusbrief. Denn was ist das für ein Glaube, wenn ich sage, ich glaube, aber ich tue gar nichts. Ja? Ich liebe Jesus nicht, ich liebe die Menschen nicht, ich tue ihnen nichts Gutes. So muss man das verstehen. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Und deshalb, wenn ich sage, ja, ich glaube an Gott, aber ich liebe ihn nicht, ich tue nichts für den Bau seines Reiches, ich missioniere nicht, ich helfe meinem Nächsten nicht, wenn er in Not ist. Was ist das für ein Glaube, der nur für sich selber lebt? Hauptsache, ich habe mein Schäfchen im Trockenen, das kann es auch nicht sein. Ja, deshalb, Glaube ohne Werke ist tot. Der Apostel Paulus schreibt auch in Galater 5 von der Frucht des Geistes, die sich neunfach entfaltet, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Da wird es ganz konkret entfaltet. Und das ist eine Frucht, wenn jemand wirklich wiedergeboren ist durch den Geist Gottes, wenn der Geist Gottes in unserem Herzen wohnt, dann bringen wir doch hoffentlich automatisch Frucht. Weil ja nicht mehr ich mir selber lebe, sondern Christus in uns, Galater 2, Vers 20. Christus in uns kann nicht egoistisch oder lieblos sein, sondern das sind wir wirklich Menschen, die sich hingeben möchten für ihn und für sein Reich und die das Gebot erfüllen, Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzem Gemüt und den Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist auch ein Zeichen der Liebe, dass ihr mir eine Flasche Wasser hingestellt habt. Vielen Dank. Also, das Fundament ist der Herr Jesus Christus, das Wort Gottes und die Tat am Kreuz auf Golgatha, die der Herr vor uns vollbracht hat und die Auferstehung. Und unsere Antwort darauf ist praktisch die Frucht des Geistes oder sind auch, man kann es so ausdrücken, die Werke des Glaubens im Unterschied zu den Werken des Gesetzes. Das mosaische Gesetz ist auch wichtig und es zeigt Gottes Heiligkeit, seinen absoluten Maßstab. Und es hält uns aber auch einen Spiegel vor, woran wir erkennen, dass wir das nicht vollkommen halten können. Und das wird hier auch gesagt in Jakobus 1. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Also da kommt der Spiegel vor. In gewissem Sinn auch das mosaische Gesetz, das uns einen Spiegel vorhält, wie schmutzig wir sind, wie unfähig wir sind, das alles zu halten. Das sind Werke des Gesetzes. Und aus diesen, so schreibt etwa der Apostel Paulus, inspiriert vom Geist Gottes, durch die Werke des Gesetzes kann kein Mensch selig oder gerettet werden. Aber jetzt gerade hier in Jakobus lesen wir von anderen Werken, nämlich Werken des Glaubens. Das klingt vielleicht paradox, ist aber kein Gegensatz. Das sind Werke, die aus dem rettenden Glauben sich ergeben, herausströmen als ja, Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen. So wie ein Apfelbaum draußen steht und Frucht bringt. Dieses Jahr hatten wir nicht so viele Äpfel, aber manchmal trägt auch unsere Bäume recht gut. So wachsen die Früchte ja automatisch an diesem Baum. Wir müssen natürlich gießen und so weiter. Klar, das Gießen ist praktisch die Aufnahme des Wortes Gottes geistlich gesehen, dass wir uns immer wieder stärken lassen. Denn ohne Gottes Wort und Gottes Geist können wir nichts tun. Das sagt Gott auch, Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Herr Jesus. Also wir brauchen die geistliche Nahrung, aber dann bringen wir auch Frucht, so wie ein guter Baum Frucht trägt. Das sind die Werke des Glaubens, die aus dem Glauben strömen, nicht aus dem Gesetz. Das Gesetz hält uns den Spiegel vor. Vielleicht zu diesem Spiegelwort eine kleine Geschichte. Stellt euch einmal vor, wer von euch hatte noch einen Holzofen zu Hause? Wir hatten als Kind, hatte ich daheim mit Ruß und so weiter, wo also Kohle verbrannt wird. Hat es noch jemand? Oder Holz? Haben ja manche heute wieder. Ja, und da muss man ja auch schüren und immer wieder Feuer machen. Und dann gibt es auch Asche. Ja, ihr kennt es sicherlich, wenn man Feuer macht oder auch ein Lagerfeuer. Dann hat man ja auch Asche. Und dann kriegt man rußige Hände. Und da hat mal jemand auch so einen Ofen geheizt und dann sich mit der Hand, die in der Asche war, so irgendwie aus Versehen übers Gesicht gestrichen. Hat da nicht mehr dann dran gedacht, da kam noch ein Telefonanruf und irgendwas war dann abgelenkt. und hat sich aber mit der Aschehand übers Gesicht gestrichen. Und danach ging diese Person in den Supermarkt einkaufen und dachte, ja komisch, warum schauen mich denn die Leute alle so komisch an? Warum gucken die so komisch? Und irgendwann fiel dieser Person, ich glaube es war eine Frau, ein, ach Mensch, ich hatte ja den Ofen geheizt und habe hier Asche drüber gestrichen. Die dachten vielleicht, ich bin zum Opferfest geschmückt oder was jetzt hier. Und dann hat sie natürlich das schnell abgewaschen. Und so ist auch dieses Wort in Jakobus 1, ich lese nochmal, wenn jemand ein Hörer des Wortes Gottes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, man kann auch eher sagen einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Der schaut sich an morgens, okay, alles in Ordnung, aber irgendwann kommt dann doch Schmutz drauf. Der schaut sich an, aber nachdem er sich angeschaut hat, geht er davon und vergisst von der Stunde an, wie er aussah. Und so ist es, wenn man das Wort hört, man bekommt praktisch einen Spiegel vorgehalten. Das Wort Gottes zeigt mir zum Beispiel, ich sollte etwas in Ordnung bringen, was ich getan habe. Ich habe zum Beispiel jemanden beleidigt, da sollte ich dringend hingehen und diesen Menschen um Vergebung bitten. Oder ich habe ja, etwas vielleicht gestohlen sogar, das sollte ich auch in Ordnung bringen. Oder ich habe gelogen, das darf auch nicht so stehen bleiben. Das Wort Gottes offenbart uns praktisch die Sünde. Alles, was schlecht ist in unserem Leben, das Böse. Und dann haben wir das gelesen morgens in der stillen Zeit und plötzlich kommt ein Anruf und dann ist alles vergessen. Und ich mache das nicht, ich gehe nicht hin, entschuldige mich nicht, ich bringe das Gestohlene nicht zurück, ich korrigiere die Lüge nicht. Und dann wird mir's zum Gericht. Ja, versteht ihr? Deshalb steht hier, das ist wie ein Mensch, das Wort Gottes, die Bibel hält uns ja einen Spiegel vor. Zeigt mir, wie schuldig ich vor Gott bin und was ich aber auch bereinigen sollte, wo ich Dinge in Ordnung bringen soll. Aber wenn der Mensch dann das gelesen hat und dann danach es völlig vergisst, das ist vom Übel, das ist nicht richtig. Das ist praktisch, wenn man das gehört hat, das Wort, in dem Fall in der stillen Zeit gelesen hat, gehört, gelesen, ist ja das Gleiche in dem Fall, aber es nicht in die Tat umsetzt. Ich weiß, wenn wir älter werden, wir sind alle mehr oder weniger vergesslich. Ja. Ich habe auch schon öfter mal Sachen vergessen, auch Sachen in Ordnung zu bringen. Aber dann kann es sein, der Geist Gottes mahnt dich nochmal und erinnert dich daran und sagt dir, jetzt mach es doch. Und dann aber nicht mehr zögern. Schreib das vielleicht auf einen Zettel und sag dir, den Menschen müsste ich jetzt dringend anrufen oder mich mit ihm treffen, ein Gespräch mit ihm führen, um diese Dinge zu bereinigen. Schiebe es nicht auf die lange Bank, denn ihr wisst ja, die lange Bank ist das Lieblingsmöbelstück des Teufels, wo er versucht, Entscheidungen hinauszuschieben. Auch die wichtigste Entscheidung, nämlich Jesus Christus ins Herz zu nehmen. Wenn ein Mensch, der noch nicht gläubig ist, die Bibel liest und plötzlich doch aufgerüttelt wird und dann sagt, ja, ich habe ja noch Zeit, ich kann mich ja noch in einem Jahr bekehren oder so, der soll sich nicht täuschen. Wir wissen nie, ob wir in einem Jahr oder in einem Tag oder in einer Stunde noch leben, egal wie jung oder alt wir sind. Auch viele junge Leute gehen in die Ewigkeit, ohne vorbereitet zu sein, die oft also auch sehr emotional sind und ihre Kraft zeigen wollen. Und wie schnell passiert was und der Mensch ist von einem Moment auf die andere tot. Er hatte nicht mehr rechtzeitig die Umkehr zum Herrn vorgenommen. Also seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Trefft rechtzeitig die Entscheidung für den Herrn Jesus und auch die Entscheidung, Dinge in Ordnung zu bringen, die nicht gut sind. Wenn Gottes Wort unser Herz trifft, sollten wir sofort zur Tat schreiten. Der Herr Jesus sagt einmal in Matthäus Kapitel 5, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein i-Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles erfüllt ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Nun, die Schriftgelehrten und Pharisäer, das war nicht die schlechteste, sondern an sich die beste Gruppierung im Judentum. Denn die anderen waren die Sadduzäer, das waren so wie heute liberalen Theologen, die gar nicht glauben, was in der Bibel steht, die alles bibelkritisch zerpflügen, die humanistische Selbstverwirklichungsideale auch damals schon vertreten haben. Dann gab es die Herodianer, die haben mit den Mächtigen paktiert, mit dem Herodes, ja, die standen immer auf der Seite dessen, was die Regierung gerade wollte. Aber dann gab es die Pharisäer, die Frommen, Perushim, die Abgesonderten, die wirklich versucht haben, das mosaische Gesetz zu erfüllen. Aber nicht nur das mosaische Gesetz, sondern die haben noch Zusatzgesetze hinzugefügt. Und spätestens da war es vom Bösen. Ja, wenn man zum Wort Gottes etwas hinzufügt, noch zusätzliche Lasten den Leuten auferlegt, die Gott gar nicht verlangt hat, dann wurde es zum Bösen. Und sie haben auch das Gesetz falsch interpretiert. Sie haben dabei die Liebe vergessen, haben nur den Zaun noch gebaut. Ja, du darfst das nicht tun und nicht. Also nur dieses Negative alles, was man alles nicht tun durfte praktisch und was man auch an Opfern bringen musste. Und haben völlig vergessen die Liebe, zum Beispiel, dass man dann am Sabbat noch nicht mal mehr heilen durfte. Der Herr Jesus hat deshalb ganz bewusst viele Heilungen am Schabbat, am Ruhetag durchgeführt. Und hier haben sie völlig die Liebe vergessen, dieses Gebot, ja, möglichst nichts zu tun. Und auch nicht, da haben sie auch nicht mehr das Gute getan. Also jetzt ein bisschen pauschal gesagt. Die haben sicher auch noch manches gemacht. Aber sie wollten dem Herrn Jesus wirklich verbieten, am Sabbat Wunder und Heilungen durchzuführen. Und dann dadurch wurden sie, weil sie diesen Zaun gebaut haben, den sie aber selber nicht einhalten konnten. Sie haben also den Leuten mehr auferlegt, als sie selber halten konnten oder zu halten bereit waren, wurden sie zu Heuchlern. Und deshalb, wenn der Herr Jesus sagt, eure Gerechtigkeit soll besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann sagt er erstens, dass wir nicht heucheln sollen, sondern wir sollen den Geist Gottes durch uns wirken lassen und das, was Gott uns zu seinem Wort sagt, das sollen wir umsetzen. Aber nicht den Menschen unerfüllbare Kataloge an Geboten auferlegen, die man selber nicht hält. Deshalb bin ich ein Gnadenprediger. Ich predige am liebsten von der Gnade, weil ich auch aus der Gnade lebe. Natürlich gibt es auch die Gebote Gottes, ja, aber wir müssen zugeben, dass wir auch das nicht alles vollkommen halten können. Aber der Geist Gottes in uns hilft uns, es zu halten, etwa die Bergpredigt, zumindest ansatzweise. Ich bin auch da nicht vollkommen, was die Bergpredigt angeht, aber wir dürfen den Herrn auch um Reinigung bitten, wenn wir es nicht immer perfekt halten konnten. Wenn wir auch mal Gedanken des Zornes hatten oder einen Blick, der nicht gut war und all diese Dinge, wofür der Herr Jesus sagt, dass die Sünde schon beim Blick und beim Gedanken anfängt, im Herzen anfängt. Nicht erst, wenn ich jemanden umgebracht habe, wovor Gott uns behüten möge, sondern auch schon, wenn ich jemanden hasse und auch jemand zornig bin. Ja? In einem unheiligen Zorn wohlbemerkt. Ja, und das ist eben Heuchelei, wenn man sich besser darstellt, als man selber ist und von den anderen mehr verlangt, als man selber überhaupt auch bringen kann. Das war das Problem oder eins der Probleme der Pharisäer und Schriftgelehrten und auch heute mancher Richtungen, auch im christlichen Bereich. Und dann ist die bessere Gerechtigkeit des Herrn Jesus, dass unsere Taten aus der Liebe des Herrn kommen und nicht durch Zwang oder ja, eben Heuchelei. Wirklich aus der Liebe heraus. Die Liebe Christi dringt uns, dem anderen Gutes zu tun und nicht nur an uns selber zu denken. Hast du aus Liebe deiner Frau schon die Kartoffeln aus dem Keller hochgetragen? Hast du aus Liebe schon die Spülmaschine aus- oder eingeräumt, den Tisch gedeckt, den Rasen gemäht? Oder machst du es nur, weil du es musst? Die Motivation ist ganz wichtig. Machst du aus Liebe deine Arbeit in der Gemeinde, auch im Betrieb, aus Liebe? Nicht nur um des Geldes willen, sondern auch ja, um Menschen zu dienen. Stell dir vor, wir wären ganz allein auf der Welt. Wie würde es hier aussehen? Wir würden irgendwo hier im Dschungel leben. Ja? Nichts wäre hier gemacht, keine Straße, kein Haus. Wir sind doch alle aufeinander angewiesen, auch die ungläubigen Menschen. Und es ist gut, dass wir einen Staat haben, auch wenn er nicht perfekt ist, aber wo wir zusammenleben und Vorbild sind auch Bienenstöcke, Ameisenstaaten. Da funktioniert es wunderbar. Und auch wenn es vielleicht nicht aus Liebe ist, es ist zumindest so, dass wir einander brauchen. Aber ein Christ, er sollte wirklich aus Liebe handeln zum Herrn und zu den Mitmenschen. Nicht nur zu den Gläubigen, auch die Ungläubigen, auch dass sie erkennen, dieser Mensch hat eine Liebe, eine Kraft, die ich nicht habe. Und wie wunderbar, wenn wir das ausstrahlen durch unser Verhalten. Für mich ist selbstverständlich, wenn ich sehe, dass jemand irgendwie ein Problem hat, ein altes Mütterchen nicht die Treppe allein hochkommt oder jemand Probleme hat, seinen Mantel auszuziehen. Ich will mich jetzt nicht besser machen, als ich bin. Ja, aber wenn ich das sehe und wenn ich in dem Moment die Kraft habe, dann helfe ich natürlich selbstverständlich. Oder auch im Verkehr, sind wir da auch rücksichtsvoll oder versuchen wir nur zu zeigen, wie toll wir da sind, wie schnell vielleicht und auch Gebote übertreten. Ich habe gelernt in der Fahrschule Vorsicht und Rücksicht. Ja, das lernt man sogar in der staatlichen Fahrschule oder ja, weltlichen Fahrschule. Vorsicht, nach vorne schauen, dass man jemanden überfährt. Auch nicht durch die Stadt rasen oder ähnliches, ja, sondern auch da die Regeln einhalten. Das hat alles seinen Grund. Und auch Rücksicht, dass ich schaue, dass auch der andere auf der Straße sich so bewegen kann, wie auch er es braucht, dass wir auch mal die Vorfahrt anderen einräumen. Wir haben ja auch gelernt, wenn 4 Durchfahrten sind und keine Ampel, ja, da muss man ja, der von rechts, aber wenn jetzt 4 Autos stehen, muss man sich auch verständigen. Ja? Und einer sagt dann, jetzt fahrst du vor und so klappt es dann. Rücksichtnahme. Und das gilt halt in allem, auch im Alltag. Wir müssen nicht immer die Ersten sein. Und wisst ihr, wo es sich auch noch zeigt? Wir kommen gerade von einer Konferenz in Hohe Grede und da waren viele Leute, ein paar hundert Leute, auch jetzt gerade am Wochenende, meistens Christen, aber am Buffet zeigt sich dann, wer wirklich christlich ist. Ich habe immer eine Situation, wo ich mich vordränge, wo ich der Erste am Buffet bin, wenn ich nämlich gleich danach einen Vortrag habe, dann muss ich nämlich noch mich vorbereiten. Das ist eine Ausnahme, gebe ich zu. Aber ansonsten, wenn ich nicht jetzt direkt die Predigt gleich danach habe, dann lassen wir viele vor, ja, muss nicht der Erste sein am Buffet. Aber da ist dann manchmal nicht so christlich, die Schlacht ums Buffet, nicht? Auch da können wir einfach uns zurücknehmen. Wenn natürlich jetzt gar keiner ans Buffet geht und jeder einen anderen vorlässt, das ist auch nicht sinnvoll. Man muss dann den Mut haben, zu sagen, ich mache jetzt doch mal den Anfang und das nicht erst nach einer Stunde, sondern dann vielleicht doch auch, ja, okay. Aber auch da zeigt sich die Rücksichtnahme. Nun steht hier auch ein Wort im Jakobusbrief, was vielleicht auch missverständlich ist. Und ich glaube, auch der Martin Luther hat das nicht ganz verstanden. Er hat ja den Jakobusbrief zu Unrecht als eine Strohhörne-Epistel bezeichnet. Im Unterschied zum Römerbrief, den er hochgeschätzt hat, weil da die Betonung des Glaubens so zentral ist. Und hier aber heißt es in Jakobus 1, Vers 25, wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, dabei bleibt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat, gerettet durch Werke. Hoppla, ja, das passt natürlich jetzt gar nicht so mit der reformatorischen Theologie zusammen. Da ist ja allein durch den Glauben, ja, sola fide, das ist ein Ablativ übrigens, allein durch den Glauben, sola gratia, allein durch die Gnade. Und ja, ihr kennt ja das, allein Christus, solus Christus und allein das Wort Gottes oder die Heilige Schrift, sola scriptura sacra. Das ist dieses vier- oder fünffache allein Gott die Ehre gibt es noch. Und hier steht aber, der wird selig sein in seiner Tat. Aber man muss genau lesen, hier steht vorher, der durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Es ist nicht mehr das mosaische Gesetz, das uns den Spiegel vorhält, sondern das ist das Gesetz, das fließt aus dem Glauben. Der Mensch ist schon gläubig, er ist schon gerettet. Er gehört schon zu Jesus, der Heilige Geist wohnt in seinem Herzen. Und aus dieser Freiheit heraus des Christenmenschen, wie Martin Luther auch zurecht geschrieben hat in einer seiner ersten Schriften 1520, von der Freiheit eines Christenmenschen, da ist es so, dass wir ja aus Liebe und Dankbarkeit die Gebote halten. Und das ist was ganz anderes, als wenn das Gesetz mir den Spiegel vorhält. Das ist der andere Gebrauch des Gesetzes. Jetzt bin ich Christ und jetzt will ich dem Herrn dienen. Ich habe gar keine Freude mehr an diesen sündigen Dingen in der Welt, die mich vom schmalen Weg wegziehen wollen. Ich verabscheue zum Beispiel Verkleidungen bei Fasching oder Halloween. Ja, ich weiß nicht, wer von euch war jetzt denn bei Halloween dabei? Ich denke keiner, der gläubig ist, weil das ist ja für uns ein Graus, ein Ekel, wenn die Leute sich in Okkultismus da begeben, verkleiden als Monster, Hexen, Skelette und so. Also das müsste an sich klar sein für einen Christen, dass das uns total verschmutzen und verunreinigen würde und ein Rückfall wäre in die Welt, wenn wir uns da plötzlich als Teufel oder sonst was verkleiden würden. Das passt gar nicht. Und deshalb, die Tat, die folgt aus dem Glauben, aus dem rettenden Glauben, dass wir den Herrn wirklich lieben und ihm dienen. Habt ihr auch gemerkt, der Spiegel, der uns vorgehalten wurde, wo wir dieses Spiegelgleichnis hatten, dass wir hineinschauen in den Spiegel und merken, wie schmutzig wir sind, hat sich jetzt geöffnet, dieser Spiegel, zu einem Fenster. Der Spiegel wurde zum Fenster, wo wir jetzt hineinschauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das mosaische Gesetz ist auch von Gott eingegeben, aber jetzt ist es vollkommen gemacht in Christus, der alles erfüllt hat, und zwar durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha, indem er sich als das vollkommene Opferlamm hingegeben hat. Das war die vollkommene Erfüllung des Gesetzes. Deshalb sagte Herr Jesus, dass er alles erfüllt hat und dass nichts aufgehoben wurde. Ich habe die Stelle gerade gelesen, bis aufs i-Tüpfelchen, und zwar in seiner Person. Er ist das vollkommene Opferlamm. Und im Hebräerbrief lesen wir ausführlich, dass jetzt, nachdem unser hoher Priester gekommen ist, der zugleich das Opferlamm ist, er ist auch der Löwe von Juda, der zugleich das Lamm ist, ist bei Gott kein Paradox, sondern komplementäres Denken. Das ergänzt sich. Jetzt ist alles erfüllt und jetzt bekommen wir Anteil an seiner Gerechtigkeit, an seiner Heiligkeit, an seiner Reinheit. Wenn wir an Jesus glauben, diese persönliche Herzensbeziehung haben, Glaube heißt ja Vertrauen, ja? Eine persönliche Herzensbeziehung zum Herrn Jesus, so wie es auch unsere pietistischen Väter betont haben. Pietas heißt die Frömmigkeit und da ging es immer um die Herzensfrömmigkeit, im Unterschied zu einer toten Orthodoxie oder Kopfgläubigkeit. Es gab auch im orthodox-lutherischen Bereich viele wirklich Gläubige, aber der Pietismus hat ganz besonders betont die Herzensfrömmigkeit. Praxis Pietatis, wer sich da auskennt, Philipp Jakob Spener, August Hermann Franke, Zinzendorf, obwohl auch jeder von denen, auch natürlich wie jeder von uns, gewisse Schwachpunkte hatte, auch in seiner Lehre. Zinzendorf war zum Beispiel viel zu ökumenisch, schon damals, aber das nur nebenbei bemerkt. Trotzdem haben sie uns manches gelehrt über diese Herzensfrömmigkeit, auch über die Mission, gerade Zinzendorf, ein Wegbereiter vieler Missionswerke. Obwohl auch jeder dieser Männer auch gewisse Schlagzeilen hatte, trotzdem können wir einiges lernen. Also, wir werden vollkommen im Herrn, nicht aus eigener Kraft. Und die Vollkommenheit in unserem Leben vollendet sich erst in der himmlischen Herrlichkeit, wenn wir dann wirklich reingewaschen durch sein Blut in den Himmel eingehen dürfen. Wie wir es vorhin auch gehört haben durch den Bruder. Ja, es gibt nur einen Weg zum Vater, den Herrn Jesus Christus. Und jetzt abschließend kommen noch ein paar Beispiele in Jakobus 1. Auch im ganzen Jakobusbrief werden immer wieder Beispiele genannt, wie der Glaube durch die Werke tätig ist. Und da steht jetzt etwas, was uns alle mehr oder weniger tangiert, je nachdem, ob wir ein emotionaleres oder ruhigeres Gemüt haben. Vers 26 in Jakobus 1. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, der betrügt sein Herz und sein Gottesdienst ist nichtig oder wertlos. Seht ihr, wir können jetzt hier wunderbar predigen, hier jeden Sonntag in den Gemeinden, aber nachher sagen wir irgendwas, was das irgendwie für die Leute durchstreicht. Eine Dummheit, eine Torheit, ist mir auch schon so gegangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, wenn man dann so über Alltagsdinge auch manchmal redet, kommen manchmal auch törichte Sachen. Und es gilt einfach hier zu beten, dass Gott uns auch vor Zungensünden bewahrt. Wie schnell hat man jemand verletzt oder beleidigt? Mir ist es auch so gegangen, in Hohe Grede saßen wir da am Tisch und da waren so einige Brüder, ja, der eine, der war schon 70 oder 80, da dachte ich, und dann musste ich den anderen schätzen Sie mal, dann habe ich den auch auf 70 geschätzt, aber der war jünger als ich, der war erst in den 50ern, da habe ich natürlich entschuldigt, ja gut, der hatte ein bisschen wenig Haare und so, aber er hat gesagt, es geht ihm öfter so. Also der war jetzt vielleicht nicht beleidigt, aber tut einem natürlich dann leid. Und bei Damen fängt man schon gar nicht an zu schätzen, ist auch klar. Aber da kann man natürlich manches durchstreichen. Und wir brauchen da auch immer wieder Vergebung. Und deshalb predigen wir auch die Gnade. Der bekannte schwäbische Pfarrer Flattig, kennt ihr sicherlich, war ja ein Original, nicht? Zudem, das ist eine bekannte Geschichte, kam ja mal eine Frau, die hat gesagt, mein Mund bewegt sich immer so schnell. Vor allem die Zunge, ja, die fährt so schnell heraus und nachher ist es draußen und irgendwie kann sie es nicht mehr zurückholen. Dann hat er einen guten Tipp gegeben. Man kann das vielleicht auch wirklich so machen. Er hat gesagt, nehmen Sie einen Kieselstein und legen Sie den unter die Zunge. Und wenn Sie etwas sagen wollen, dann nehmen Sie ihn heraus. Das heißt, jedes Mal muss sie erst den Stein rausnehmen, bevor sie was sagt, und dann denkt sie gut drüber nach. Ich denke, die hat das wirklich so gemacht. Und das hat ihr geholfen, das einzuüben. Irgendwann hat sie den Stein sicherlich nicht mehr gebraucht. Aber wenn auch du ein Problem damit haben solltest, probier es mal. Nicht so ein großer Kieselstein, aber einfach ein kleiner Stein drunter oder ein Hustenbonbon, tut es vielleicht auch, dass man nicht zu schnell zu viel redet. Wie schnell werden wir schuldig mit der Zunge? Es heißt in Jakobus 3, die Zunge ist wie ein Feuer, die kann die ganze Welt in Brand stecken. Und wenn es zwischen Politikern läuft, welches Unheil bis hin zu Kriegen ist schon daraus entstanden, wenn Könige einander beleidigt haben, Fürsten, Regenten, Kanzler, Kanzlerinnen, ja, etc. Also das sind Dinge, da brauchen wir wirklich Gnade. Und es gibt ja auch sogar in der Welt diesen einfachen Satz, vor Gebrauch des Mundwerkes den Verstand einschalten. Steht manchmal sogar, habe ich mir sagen lassen, über Stammtischen. Da wird ja auch viel geredet, aber nicht nur dort. Und der Alkohol ist eine große Gefahr, der die Zunge lockert. Lasst euch da nicht verführen, den Verstand auszuschalten. Man muss da auch wachsam bleiben und nüchtern. Ja, also das mit dem Kieselstein. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Dann wird genannt im letzten Vers dieses Kapitels, sie kommen auch langsam zum Ende, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, Doppelpunkt, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Hier werden zwei Beispiele genannt, oder drei, wie man es nimmt, Waisen und Witwen besuchen, diese zwei Gruppen, und dann der unbefleckte Gottesdienst, sich von der Welt unbefleckt halten. Hier wird also als Beispiel jetzt genannt, dass man eben nicht nur sich selber lebt, sondern die besucht, die tröstet und ihnen auch vielleicht materiell hilft oder durch ein gutes Wort, vielleicht sogar Aufnahme in das Haus, Waisenkinder, die einsam sind, die besonders bedürftig sind, die auch nicht reich sind, dass wir solche Menschen nicht vergessen. Ich habe mich vorhin gefreut, dass ihr auch namentlich gebetet habt für verfolgte Christen. Oft betet man ja so pauschal, aber wenn man jemanden konkret kennt, betet doch auch ganz mit Namen. Und die kann man ja auch zum Teil erfahren, die Namen, dass man da ganz konkret. Es gibt immer wieder so Anliegen, verfolgter Christ des Monats, auch in Idea und so weiter. Also da kann man auch ganz konkret beten. Ja, und es gibt auch heute Waisenkinder und dass man auch da vielleicht betet drüber, ob man ein Kind vielleicht aufnimmt, adoptiert. Es gibt mancherlei Eltern, auch in unserer Gemeinde machen das viele, die Kinder aufnehmen, die aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen, wo die Eltern drogensüchtig sind, vielleicht im Gefängnis sogar. Welche Not. Und wie schön, wenn solche Kinder dann in einen christlichen Gottesdienst mitgenommen werden können, in einer christlichen Familie aufgezogen werden. Vielleicht macht es bei euch ja auch jemand. Also erkundigt euch und auch da kann man auch ganz konkret helfen. Und auch Witwen, Witwer, das sind gemeint alleinstehende Menschen, die mal einen Ehemann oder eine Ehefrau hatten und jetzt plötzlich allein dastehen. Da bricht dann die ganze Welt zusammen für solche Menschen. Man kommt vielleicht auch gar nicht mehr zurecht, gerade im Alter. Haben wir da einen offenen Blick für solche Menschen? Machen wir zum Beispiel Fahrdienst in der Gemeinde, dass man auch solche Menschen abholt, sie anruft, das auch organisiert. Wir haben das auch bei uns jetzt gemacht, drei Brüder, die da ältere Menschen abholen. Das ist ganz praktischer Liebesdienst, Täter des Worts und nicht Hörer allein. Und gerade wenn dann vielleicht auch die Kinder ausgezogen sind, vielleicht haben wir vorher Kinder gehabt, aber plötzlich gerade im Alter, es ist paradox in Deutschland oft, da steht man dann allein da. Und wenn dann vielleicht manche Kinder noch irgendwie ins Ausland ziehen, dann sieht man sie vielleicht nur noch einmal im Jahr oder gar nicht mehr. Ich kenne solche Menschen. Ja, wie schwer ist das dann? Und da ist dann die Gemeinde auch gefordert, zu helfen, in diese Bresche zu treten, einzuspringen, um diesen Menschen ein Zuhause zu bieten. Vielleicht habt ihr einen Seniorenkreis, dass man hier auch einlädt, Gemeinschaft hat, gemeinsam Lieder singt, betet. Und noch ein guter Hinweis, gerade im Falle der Einsamkeit. Man kann einfach so sagen, wenn einer einsam ist, auch ein anderer Mensch einsam ist, wenn dann zwei Einsame sich treffen, sind sie nicht mehr einsam. Ja. Also, wenn es hier Einsame gibt, besucht euch doch gegenseitig, lest euch aus der Bibel vor, besucht andere Einsame und wie schnell ist dann auch diese Einsamkeit überwunden. Aber der wichtigste Punkt ist, den Herrn Jesus im Herzen zu haben. Er ist immer bei uns und er verlässt uns nie. Das Letzte hier in Vers 27, da heißt es dann noch, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist es, sich von der Welt unbefleckt zu halten. Da gibt es eine wichtige Parallelstelle, wisst ihr wo? Über den wahren Gottesdienst im Römerbrief, Kapitel 12. Die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Römerbrief, Kapitel 12, ab Vers 1. Ja, ich habe es hier steht. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber, und damit ist gemeint, euch als ganzen Menschen, so wie wir hier in der Erde uns bewegen und aktiv werden können, eure Leiber, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt hier jetzt nicht unbedingt, dass wir uns verbrennen lassen sollen als Märtyrer auf dem Scheiterhaufen, das kann es auch sein. Ganz für den Herrn sich hingeben, ihn nicht verleugnen. Die Zeit kommt vielleicht schneller, als wir denken, auch in Europa. Ja, aber hier ist zunächst mal gemeint, als lebendiges Opfer steht ja hier. Das heißt, wirklich dem Herrn und dem Mitmenschen zu dienen durch Taten der Liebe. Lebendiges Opfer, heiliges, das heißt von der Sünde abgesondert. Und das ist Gott wohlgefällig und ein vernünftiger Gottesdienst. Kein unvernünftiger, wo der Verstand ausgeschaltet wird durch ekstatisierende Rhythmen oder Ähnliches. Und dann heißt es in Römer 12, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gottesdienst sollte sich nicht der Welt anpassen. Wir als Christen sollten nicht das nachplappern und nachmachen, weder durch Mode noch durch Musik oder sonst was, was die Welt uns vorkaut. Ich sage immer, wir sind die, die die Richtung angeben. Gott gibt durch uns die Richtung an, wie die Menschen sein sollen. Nicht wir als Christen sollten uns der Welt anpassen. Aber leider geschieht in vielen Gemeinden genau das Gegenteil, dass man die Welt in die Gemeinde holt, statt die Welt zu missionieren und ihnen zeigen, wie sich ein Christ verhält, wie sich ein Christ kleidet, wie ein Christ spricht, welche Musik ein Christ hören sollte und welche nicht. Das sind ja heiß umstrittene Themen. Ich habe viel Literatur zu diesen Fragen geschrieben, das wisst ihr auch, auf YouTube gibt es viele Vorträge darüber. Also das möchte ich jetzt nicht hier ausführen, aber ich habe einen Satz einmal geprägt, den möchte ich auch hier nennen, nämlich, wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Und die Gemeinde soll die Gemeinde des Herrn sein und nicht Gemeinde des Zeitgeistes. Durch den Heiligen Geist sich leiten lassen und nicht durch den Zeit- oder Weltgeist. Was hat zum Beispiel ohrenbetäubende Musik mit den sanften geistlichen Liedern zu tun, den geistlichen Liedern, die wir singen sollen zur Ehre des Herrn? Ja, also Gott will ja nicht, dass wir unser Gehör kaputt machen, oder? Ist es Gottes Wille, dass wir mit 30 schon taub sind? Nein. Und ich finde es schlimm, dass es manchmal schon Gemeinden gibt, die sich so nennen, da werden schon Ohrstöpsel ausgeteilt am Eingang für die Leute, denen das zu laut ist. Ja, meint ihr, dass das ein Gottesdienst ist, der Gott gefällt, wo man die Ohren schützen muss vor diesem Höllenlärm? Überhaupt nicht. Und deshalb, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist es, wenn man sich selbst von der Welt unbefleckt hält. Natürlich auch im persönlichen Leben, dass wir Lichter sind und nicht uns anpassen an jeden Zeittrend, sondern wirklich das Licht des Herrn in unserem Herzen leuchten haben und weitergeben. Ja, ich komme jetzt zum Ende. Ich will nochmal zusammenfassen. Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. Das heißt eben, unser Fundament ist der Herr Jesus Christus, sein Wort, der lebendige Glaube an ihn, kein toter Kopfglaube, den die Dämonen haben, sondern eine Herzensbeziehung zum Herrn. Und das wird auch praktisch in der Tat. Wir werden nicht durch die Werke gerettet, sondern durch den Glauben, der durch die Liebe tätig ist. So heißt es auch im Neuen Testament. Aber Glaube und Liebe gehören eben zusammen. Ein Glaube ohne Werke ist tot, aber der Glaube, der durch die Liebe praktisch wird, der ist der rettende Glaube. Amen. Ich möchte euch bitten, noch aufzustehen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Heiland, Herr Jesus Christus, schenk uns immer wieder diesen rettenden Glauben, der durch die Liebe tätig ist, dass wir auch das, was wir jetzt gehört haben und auch sonst hören, durch dein Wort in die Tat umsetzen. Vergib mir, wenn ich das auch nicht immer perfekt getan habe. Reinige unsere Herzen, Herr, dass wir wirklich Täter des Wortes sind, Herr, und einander lieben, vor allem aber dich lieben. Und wenn du in uns wohnst, dann ist es keine Werkgerechtigkeit, sondern dein Geist, der durch uns wirkt. Und so bitten wir dich, wirke, Herr Jesus, durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen, dass wir erkennen, was wir auch heute und in dieser kommenden Woche tun dürfen, wo wir Dinge in Ordnung bringen können, die nicht in Ordnung waren oder in Ordnung sind, und dass wir wirklich die Liebe, die wir von dir empfangen, weitergeben an unsere Familie, an unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Berufskollegen. Herr, hilf uns da. Und da, wo Einsame sind, schenk uns einen offenen Blick dafür, dass wir auch da dienen, helfen, sie nicht vergessen, Herr. Erbarme du dich und sei du mit uns. Wir loben und preisen dich. Amen.